Es gibt Dinge, die gibt es nicht mehr beim Fußball. Zum Beispiel, dass der Libero einen Abschlag macht vom Fünfer. Oder dass ein Trainer mit einer Fliegerbrille und einer Zigarette auf der Tränenbank sitzt. Das ist schade und vielleicht können wir es ja heute ändern.
Und der FC Schalke 04 ist
Knappencast.
Aber diesen Anspruch Künstler, der ist mir im Moment noch eine Nummer zu groß.
Hört zu, wenn ihr Schalker seid.
Glück auf an alle königsblauen Freunde und Freundinnen da draußen. Mein Name ist Marco und ich heiße euch herzlich willkommen zum Knappencast. Und wir sind zum Glück heute nicht alleine. An meiner Seite wie immer natürlich der legendäre Tim in der Eifel. Glück auf, mein Lieber.
Ja, Glück auf, lieber Marco, Glück auf an alle Schalker.
Ja, und wenn das alles so klappt, wie wir uns das vornehmen, bislang hat noch nicht so viel geklappt, wie wir uns vornehmen, dazu später mehr, könnt ihr uns auch heute sehen. Dementsprechend seht ihr ja schon unseren Gast und er ist, ja, man könnte was sagen, weltbekannt. Aber Tim, sei doch trotzdem so freundlich und versuch's ganz langsam und behutsam und stell unseren Gast mal vor.
Ja, lieben gerne. Heute ist es mal wieder soweit. Wir haben hohe, hohe, hohe Fußballprominenz im Knappencast zu Gast. Ja, man kennt ihn von diversen Tänzchen nach Europa Einzügen, man kennt ihn für seinen weltberühmten Schnäuzer. Er ist eine Trainerikone, Fußballrebell sagt man ihn auch nach und hat auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck. Ladies and Gentlemen, es ist soweit, wir haben ihn, den großen, einzigartigen Peter Neururer. Glück auf! Lieber Peter, danke, dass du hier bist.
Ja, Glück auf. Einzigartig, mit Sicherheit, aber mit dem Großen und so weiter, das lassen wir mal auf und vor.
Du hast es dir verdient.
Danke.
Ja, bitte.
Ja, zu Beginn für euch da draußen erstmal ein bisschen Flurfunk, also sprich Geheimnisse aus der Redaktion. Wir haben jetzt 18.30 Uhr. Eigentlich wollten wir um 18 Uhr starten und ich durfte teilnehmen an einer herrlichen Konversation zwischen Tim und Peter, die beide versucht haben, einen Skype-Account bei Peter einzurichten. Das hat dann leider nicht geklappt. Jetzt sind wir bei Zoom. Schauen wir mal, wie das klappt. Wenn wir gleich rausgeschmissen werden, entschuldigt also die Unterbrechungen, die dann passieren. Peter, vielleicht dann eben mal so als Einstiegsfrage. Du bist kein Laptop-Trainer. So viel können wir schon mal feststellen.
Moment, wenn man die Sache mal differenziert betrachtet, war ich der erste Laptop-Trainer weltweit. Ich habe Spielersichtungen gemacht mit großem Aufwand und ein ehemaliger Studienkollege von mir fragte mich, was er so machen würde. Ja, sag ganz normal. Meinst du, was ich so im Augenblick veranstalte? Ich habe mir Spielersichtungen auf ein Diktaphon gesprochen, mit einem Diktaphon auf Band gesprochen und hatte ungefähr 300, 400 Kassetten voll mit irgendwelchen Beschreibungen irgendwelcher Spieler. Ja? Und bin die dann durchgegangen und so weiter. Also ein Riesenaufwand. Und mein Studienkollege, mittlerweile mein Freund und damals auch schon mein Freund, sagt es relativ einfach. Ich lade dir das auf einer Datei runter. Dann hast du das auf deinem damals normalen Laptop. Wunderbar. Das habe ich dann gemacht. Ich bin also der erste Laptop-Trainer weltweit. Aber bis heute war ich bei Laptop nur an, on und off. Mehr nicht. Aber meine Dateien, die konnte ich anrufen. Und mit dieser Datei, mittlerweile hat schon jeder gut geführte Regionalliga-Verein solch eine Datei. Mit diesen Dateien, ich war der erste, wie gesagt, weltweit Trainer, der sowas gemacht hat, habe ich Spieler verpflichten können. Ja, an denen normalerweise in Europa, in Deutschland sowieso nicht, oder in Europa, ganz Europa, nicht ein einziger rangekommen wäre, wenn er nicht mit einem Trainer zu tun gehabt hätte, der so teilweise verrückt war wie ich eben. Beispiel, ich habe mit Schalke 04, der erste Verein in der Bundesliga oder damals zweite Liga, der in der USA Trainer, ein Trainingslager gemacht hat, begleitet von Fans, tolle Angelegenheit, klar. Und während dieses Trainingslagers haben wir ein Spiel gemacht gegen die U21 der USA, damals noch Wildwestliga. Die Spieler gehörten alle dem Verband und so weiter, alles unorganisiert, aber toll. Aber ich habe mir immer diese Spieler, wenn besondere dabei waren, auf Band gesprochen mit Qualität, mit Position, mit Status und so weiter und so weiter. Und habe die dann eben niedergeschrieben. Und ich suchte irgendwann mal, ich war bei Schalke damals als in kuriosen Umständen rausgeschmissen, war dann Trainer gezwungenermaßen in Saarbrücken, mit Saarbrücken aufgestiegen, in die Bundesliga, Schalke nachgekommen und brauchte einen Mittelstürmer, einen richtigen klassischen Mittelstürmer, einen Neuner. Der musste jung sein, der durfte kein Geld kosten und so weiter und so weiter. Da musste die und die Fähigkeit haben. Dann habe ich auf meinen Computer gerückt, ich als Zauberer, und habe da Eric Vinella erfunden. Ne? Okay. Gefunden und dann daraufhin auch eben verpflichtet. Ein Spieler, den ich gesichtet habe, den ich dann auf meiner Datei habe runterladen lassen und so weiter. Der hat also geholfen. Und da gab es auf dieser Datei gab es ungefähr 3800 Spieler. 3800 Spieler, das war damals revolutionär.
Die hast du selber alle eingepflegt?
Ja, ja, klar. Habe ich selber gesichtet, ne? Mit meinen Mitarbeitern gesichtet, habe mir die Daten zusammengeholt und mein Freund, von dem ich gesprochen habe, der hat mir das dann eben von diesen Kassetten runter auf eine Datei gespielt und ich war der erste Laptop-Trainer der Welt.
Peter Neurers in the house. Das ist sehr, sehr schön. Ja, ja, also sehr vertraute Stimme, sehr vertraute Energie, aber man hängt an seinen Lippen und es ist total, total spannend. Da gehen wir jetzt gleich noch näher drauf ein. Für euch da draußen, ihr Lieben, ihr wisst Bescheid. Ich sag's jetzt direkt mal am Anfang. Meldet euch immer gerne beim Knappencast, lasst ein Abo da, unterstützt uns, liked uns, 5 Sterne, knappencast.mail.de, E-Mail-Adresse oder bei Instagram, Facebook, YouTube, Knappencast. So viel dazu. Könnt euch auch beschweren über uns, aber das dann gerne privat und persönlich. So, jetzt zum Ablauf für heute. Wir sprechen ein bisschen über ein Spiel vom Wochenende. Ja, und dann sprechen wir mit Peter. Und ich habe jetzt schon Bock, deswegen können wir das mit dem Spiel relativ kurz halten. Ja, wir haben so einen schönen Jingle. Ich finde, den können wir jetzt trotzdem mal einspielen, weil diesmal lohnt es sich auch, wenn ich ihn denn nun hier finde in meiner neuen Soundboard-Karte. Moment, wo ist er denn? Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Nö, ach.
Wir haben gerade nicht gehört, Marco, nur zur Info.
Ah, ich habe euch auch nicht geteilt, ne? Schön, ja, es ist alles ein bisschen spannend heute. Den Jingle finde ich hier auch gerade nicht. Macht alles nichts, wir sparen es uns. Wir nennen es einfach Wahnsinn. Wir nennen es einfach Wahnsinn der Woche. Und Peter, also, bevor wir über das Spiel sprechen, erstmal immer die Frage, was bist du für, also hast du es überhaupt gesehen? Und wenn du ein Spiel guckst, sagen wir jetzt mal von Schalke, was bist du dann für ein Gucker? Also setzt du dich alleine irgendwie in dein Wohnzimmer und guckst dir das an oder gehst in eine Kneipe oder guckst es mit Freunden oder wenn du kannst, gehst du ins Stadion. Hast du das Spiel gesehen und was bist du für eine Art von Konsument?
Natürlich habe ich das Spiel gesehen. Dieses Spiel in Berlin allerdings nur im Fernsehen. Alleine mit meiner Frau und alle anderen Spiele, zum Beispiel die Spiele zu Hause, die gucke ich mir alle im Stadion an. Ich bin Beirat, genauso wie Olaf Thon zum Beispiel. Beirat ist von dem großartigen Unternehmen Stölting, jetzt machen wir ein bisschen Werbung nebenbei, ja. Die ja bei Schalke 04 nicht nur Dienstleister sind, also für Reinigung und für Sicherheit sorgen, sondern nebenbei auch Sponsor sind. Und für dieses Unternehmen arbeiten in anderen Abführungen Olaf Thon und ich. Mhm. Und haben natürlich mit unserem Schalker Blut alles dazu zu tun. Und wir sind, also ich bin bei jedem Heimspiel in der Loge von Stölting bei Schalke 04 Auswärtsspiele. Entweder, wenn ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel über Sport 1 die selbst zu übertragen, da bin ich als sogenannter oder auch Sportexperte unterwegs. Nächstes Mal beim Heimspiel, Schalke 04 gegen Hamburg, bin ich zum Beispiel für Sport 1 unterwegs. Gucke mir auch alle Spiele an. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, im Stadion zu sein, verständlicherweise, logischerweise, alle Spiele eben zu Hause vorm Fernseher.
Ja, dann fang du doch auch mal an.
Ja, bitte. Hat auch Schalke dann Priorität bei dir im Sehverhalten? Also du hast ja eine Vielzahl an Vereinen, die dir wahrscheinlich auch ans Herz gewachsen sind, mal mehr, mal weniger.
Ja, aber diese Scheiße da mit ans Herz gewachsen. sag die Namen nicht meiner Kollegen. Heute ist mein Lieblingsverein und da wollte ich immer mal hin und dann wieder back to the roots und tralala und ich war ja eigentlich immer Fan dieses Vereines, nein, ich kann damit mal aufräumen. Ich war vom Grundsatz her als kleines Kind Fan vom 1. FC Köln, ach, obwohl ich hier im Schalker Umfeld groß geworden bin. Aha. Ich hatte nichts anderes im Hirn als damals, okay, Fan des 1. FC Köln zu sein. Okay. Bis ich dann irgendwo mal in den Profifußball eingestiegen bin. Und dann stellst du fest, da kannst du kein Fan mehr sein. Ich habe mir Fragen gestellt, warum es beim 1. FC Köln läuft oder nicht läuft. Habe dann 10 Jahre in Köln gewohnt, in Köln studiert und so weiter. Und fragte mich immer, wie kann ein Verein, der so besetzt ist, der gleichen Gelder bezahlt wie zum Beispiel Bayern München, warum werden die letzte Mal 78 Meister, gut, über Schalke müssen wir nicht reden, 58 Meister, also 20 Jahre Vorsprung und so weiter, warum werden die kein Meister? Und die Antwort, die ich dann immer bekommen habe, ich als Außenstehender, als Fan, ja, das muss doch irgendwo am Kölschen Klüngel liegen. Und dann war ich beim ersten Mal, am ersten Tag Trainer dieses ersten FC Köln. Und da wusste ich, was der Kölsche Klüngel ist. Da war mir alles klar. Und genau zu dem Zeitpunkt und genau zu dem Moment habe ich dieses Fan-Dasein als Profi, als Trainer im Profibereich komplett abgelehnt. Und abgelegt. Ich hatte da damit überhaupt nichts mehr zu tun. Es war eine tolle Zeit beim 1. FC Köln, aber da könnte ich jetzt mit vielen, vielen Vereinen so auch umgehen, weil ich wirklich tolle Zeiten, spannende Zeiten, lustige Zeiten erlebt habe. Aber, jetzt kommt das ja aber, was kein Widerspruch ist, ich bin Mitglied des FC Schalke 04. Und das mit voller Überzeugung. Ich bin aber kein Fan vom von Schalke 04. Ich bin Mitglied mit Überzeugung. Ich bin Fan vom Ruhrgebiet. Und da schließe ich, da ruft gerade Olaf Stohl an, aber dem sage ich eben, dass ich nichts. Ja. Ich bin auf Sendung gerade mit dem Knappen, also ich kann im Augenblick nicht sprechen, melde mich später bei dir. Bis dann, Olaf, ciao.
Hallo Olaf, komm auch mal vorbei.
Ich gehe da nochmal an.
Ja, noch schöne mal. Grüße.
Ich bin überzeugtes Mitglied von Schalke 04 und ich kann sagen, ich habe nach meiner Zeit beim 1. FC Köln, die auch toll war als Trainer, im Vorfeld habe ich ja beim Schalke 04 als Trainer gearbeitet, auch eine ganze Menge kennengelernt. Von daher war das mit dem Fan-Dasein auch mit Sicherheit nicht mehr gegeben. Aber wenn ich so eine Reihenfolge mache, meine Emotionen, ja, dann ist es für mich vollkommen eindeutig und klar. Es gibt für mich im Augenblick nur drei Vereine, zu denen ich eine emotionale, fan-emotionale Verbindung habe. Das ist der 1. FC Köln aus der Vergangenheit, das ist der VfL Bochum und der Schalke 04 und kein anderer Verein.
Okay.
Das sind Vereine, bei denen ich früher gerne gearbeitet habe, überhaupt keine Frage, aber rein emotional gibt es für mich persönlich nur diese drei Vereine. Köln, mehr oder weniger abgeschlossen, aber der VfL Bochum, jetzt mittlerweile auch in einer anderen Liga, im Augenblick noch als Schalke, und Schalke 04 sind vom Herzen her die Vereine, zu denen ich stehe und emotionale Verbindungen habe. Das Erste, was ich mache, grundsätzlich wäre, von diesen beiden Vereinen alle Spiele anzugucken, ist für mich Pflicht.
Ja, aber jetzt am Sonntag zum Beispiel, hast du es ja gesagt, am Samstag, haben ja Schalke und Köln zeitgleich gespielt, ne?
Ja, richtig, das ist mir vollkommen klar, dass ich, wen gucken wir da wohl an? Schalke 04.
Ach so, sollten wir nur hören.
Das wollte ich doch nur hören.
Das ist vollkommen klar. Und ich war vom Ergebnis angetan, von der Art und Weise, wie da gespielt wurde. Gut, man kann im Augenblick nicht mehr erwarten. Da spielte leider fußballerisch teilweise Not gegen Elend. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Glücklicherweise im Augenblick ist es scheißegal, was wir da für Ergebnisse erzielen. Nicht, aber welche Art und Weise wir haben zu spielen. Es geht nur darum, die Liga zu halten. Mit diesem Sieg bei Hertha BSC wird es der Fall sein. Es geht nur darum, frühzeitig eine vernünftige, klare und eindeutige Saison zu planen. Das ist jetzt möglich, damit im nächsten Jahr wir den Fans nicht irgendwelchen Scheiß vorgaukeln müssen, sondern sagen müssen, mit dieser Mannschaft, die wir jetzt haben, haben wir berechtigte Chancen oder eben auch nicht, die Liga zu verlassen, und zwar nach oben hin. In diesem Jahr war es von vornherein klar, jedem Einzelnen vollkommen klar, der nur ein bisschen mit Fußball zu tun hat, dass diese Mannschaft, die übrigens keine Schuld hat an irgendwelchen guten oder schlechten Spielen, sondern Schuld, die in anderen Abführungen haben, diejenigen, die diese Mannschaft zusammengestellt haben. Diese Mannschaft von Schalke 04, die wir im Augenblick haben, ist imstande, wenn alles normal läuft, zwischen 8 und 12 zu landen in dieser Liga. Im Augenblick scheint es sich dahin auch hin zu entwickeln. Und nicht mehr und nicht weniger. Wer davon Abstieg redet, der redet für mich persönlich als Panikmacher in verschiedene Richtungen, in falsche Richtungen. Wer vom Aufstieg redet, allerdings auch, der redet da und gerät möglicherweise in eigenartige gefühlsmäßige Ballungen, weil das einfach nicht realisierbar ist. Diese Mannschaft gehört, wenn es normal läuft, zwischen 8 und 12 und Punkt und Ende ist. Das sollte man den Fans auch verkaufen. Und sage, das so zu verkaufen, ist verdammt schwer.
Also, wie gehst du denn damit um? Mit der Erwartungshaltung? Wie gehst du denn damit um mit der Erwartungshaltung? Weil du hast ja auch alles mitgemacht.
Ich habe eine eigene Erwartungshaltung. Ich weiß ganz genau, als ich mir die Mannschaft angeguckt habe am Anfang der Saison, diese Mannschaft, wenn alles gut läuft, wird sie zwischen 8 und 12 spielen und man kann frühzeitig dafür sorgen, dass man im nächsten Jahr ganz oben mitspielt. Wenn die Finanzen stimmen, wenn die Planung stimmt, wenn man richtig unterwegs ist. So, ja. Die Hoffnung habe ich jetzt nach dem Sieg gegen Hertha BSC. Ich habe nur meine Bedenken, es geht nicht um Ben Manga. Ist ein riesiger Junge, ein sympathischer Kerl, ein richtig, richtig guter Mann, der auch ein gutes Auge hat für irgendwelche Leute. Aber dieser Ben Manga, der muss unter Leistung, beziehungsweise er muss unter der Vorgabe der Vereinsführung oder der sportlichen Leitung von Schalke 04 arbeiten. Konkret da und da hinschicken mit den und den Hintergründen. Und nicht einfach irgendwo durch die Landschaft fahren und in Argentinien einen Sanchez suchen, der dann auch noch Geld kostet von der Ablösesumme. Und dann stellt man plötzlich fest, diese Leute dieser Qualität von Sanchez zum Beispiel, ich will dem Jungen nicht wehtun, um Gottes Willen, stehen mir gar nicht zu, von dieser Qualität habe ich selber in der U23 selber zwei, drei Spieler. Solche Leute muss ich nicht holen, die habe ich im eigenen Stall. Mhm. Ich muss gucken, dass ich Nachwuchsleute habe, wie zum Beispiel Bulut, der eine tolle Entwicklung macht, dass wie Gröger zum Beispiel, der auch ein toller Junge ist, der eine gute Entwicklung macht. Wenn ich die im eigenen Laden habe, sehe ich zu, dass ich die aus dem eigenen Laden in den Profibereich bringe und erzähle dann den Fans von realistischen Zielen und sage, mit den Jungs haben wir was in der Zukunft, was wir aufbauen können. Aber in diesem Jahr ist ein Aufstieg absolut nicht möglich. So, und wenn ich dann sehe, wer dann darüber hinaus noch verpflichtet wird, dann muss ich keinen Namen nennen. Nur ein Beispiel. Hansen aus der U19 von Schalke 04 wechselt nach Paderborn. Ablösefrei. Ja. Schalke 04 auf der gleichen Position verpflichtet einen Schallenberg für 2 Millionen Ablöse. Da frage ich mich, wer macht da die Planung? Irgendwo stimmt da was nicht. Nichts gegen den Spieler Schallenberg, um Gottes Willen. Ne, auch da steht mir kein Unter zu. Aber diese sogenannte oder auch Politik, die resultiert daraus, dass im gesamten Verein Juri Möller als Fußballfachmann im Aufsichtsrat, okay, der jetzt Sportdirektor ist, den Job macht er übrigens sehr, sehr gut.
Ja.
Aber außer Juri Möller, der aber jetzt nicht mehr im Aufsichtsrat ist, wer ist da, der auf die Arbeit des Vorstandes mal ein wenig guckt,
ja,
ist kein Mensch mehr da. Nee. Schalke 04 hat keinen Sportdirektor, Juri Möller außen vor, hat keinen Sportvorstand, hat null sportliche Kompetenz im Verein. Was nützt uns da 190.000 Mitglieder, die alle euphorisiert sind, die alle in eine Richtung wollen, zu denen gehöre ich auch. Was nützt uns da ein Stadion, was ein Traum ist, was nützt uns da, dass das Stadion immer voll ist, wenn aber Leute über Fußball entscheiden, die nicht aus dem Fußball kommen.
Ach, wie schön.
Ein Vorstandsvorsitzender zum Beispiel, Herr Tillmann, unheimlich sympathischer Mensch, ein sympathischer Mensch mit gutem Auftreten, mit guter Rhetorik. Der kommt aber leider nicht vom Fußball. Ist ja nicht schlimm, wenn er Leute hat, die aus diesem Bereich kommen, aus dem Geschäftsbereich kommen. Die müssen nicht unbedingt Bundesligaspieler gewesen sein, nein. Aber die beziehe ich mit ein. Aber die sind auf Schalke nicht vorhanden. Und wenn sie vorhanden sind, dann werden sie nicht angesprochen. Und das ist das Problem. Ohne gewöhnliche sportliche Kompetenz kann ich den besten Verein in An- und Abführung der Welt haben. Dann werde ich sportlich keine Schritte nach vorne machen. Denn wenn diejenigen, die einen Verein zu leiten haben, Leute einstellen müssen, von deren Qualität sie ja überhaupt keine Ahnung haben, die können ja gar nicht einschätzen, ob das gut oder schlecht ist, dann habe ich ein Problem. Und wenn ich dann in der Findung vom Sportvorstand zum Beispiel einen durchaus renommierten Mann, der als Hockeyspieler und als Hockeytrainer überragend war, mit Herrn Peters, der beim HSV im Nachwuchsbereich war, der Dorfmann im Nachwuchsbereich war, derjenige ist, der für Schalke 04, Mitarbeiter aussuchen soll.
Mhm.
Herzlichen Glückwunsch, da sind wir auf der falschen Seite.
Mhm.
Da sind wir weit weg von Schalke 04 entfernt und so werden wir niemals einen Schritt nach oben machen.
Mhm.
Auch da sage ich nochmal, persönlich zum Herrn Peters, halte mich komplett raus, darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht nur um Verteilung von Kompetenzen und vor allem von Verteilung von Verantwortungsbereichen. Und da haben wir im Augenblick auf Schalke wahnsinnige Probleme und deshalb steht die Mannschaft genau da, wo sie im Augenblick steht. Und deshalb in der Summation von allen Dingen ist Schalke 04 nicht mehr da, wo sie hingehören, nämlich ganz oben in der ersten Liga.
Mensch, wie viele tolle, tiefe Themen du jetzt schon aufgemacht hast. Also
nur nicht wahrmachbar.
Ja, aber das ist super. Ganz kurz mal, weil ich habe diese eigenartige Gefühlswallung, ich hatte es vergessen. Am 1. April 1996 bist du am Geißbockheim vorgestellt worden und ich war als junger Journalist dabei. Jetzt, heute habe ich mich daran erinnert, als du das erzählt hast. Ich sehe es hier gerade. Und so, das mal als erstes wollte ich nur noch mal sagen, da hatte ich schon mal einen Live-Eindruck von dir. Und
aber 1. April, ist klar, April.
War ja auch ganz okay in Köln, ne? Die Zeit.
Ja, ja.
War doch okay. Ich wollte jetzt noch einmal zum Spiel zurück. Also wir sind eigentlich schon bei den wichtigen Dingen. Aber Tim, ich wollte ja mal fragen, du hast das Spiel gesehen. Und wir hatten ja, wenn man den Legenden-Talk, den höre ich immer gerne. Und da hatte ja Klaus Fischer zu Recht gesagt, naja, du kannst mal...
Mit Fischer.
Genau.
Im Abi und im ja. Und du kannst ja mal, da hat er letzte Woche, also nach dem Münsterspiel, hat er gesagt, naja, du kannst ja mal schlecht spielen und trotzdem gewinnen, aber immer geht das nicht gut, ja. Und jetzt ist es zum zweiten Mal hintereinander gut gegangen. Also beide Spiele hätte eigentlich der Gegner so von den Chancen und so von den Anteilen her gewinnen müssen, würde ich sagen. Und jetzt haben wir es zum zweiten Mal wieder mit unfassbarem Dusel geschafft. Wie hast du das Spiel gesehen und was ist so dein Resümee?
Ich muss sagen, in einigen Bereichen, diesen Talk, den höre ich mir auch mal ganz gerne an, mit Klaus Fischer, Olaf Thon, Krämer und so weiter, spiele ich halt regelmäßig Golf hier bei uns in Haus Leite, die wir auch eine ganze Menge für Schalke 04 versuchen zu tun. Rüdiger Bramschick schätze ich auch, überragend, der war drei Jahre lang Co-Trainer von mir, also ich weiß, wie er denkt und wie er tickt. Ab und zu muss ich schmunzeln, aber egal, Fußball soll ja Spaß machen, aber in der Beziehung hat der Abi recht.
Ja.
Gute Mannschaften erkenne ich daran, wie schlecht sie sind und wie viele Punkte sie im schlechten Zustand holen.
Okay.
Gut spielen und gewinnen kann fast jeder. Du musst schlecht spielen und gewinnen.
Okay.
Das ist ein ganz großer. Okay. In beiden letzten Spielen zum Beispiel gegen Preußen Münster, ich war vor Ort und Hertha BSC habe ich auch gesehen, hat Schalke 04 diese Qualität einer Supermannschaft gezeigt.
Okay.
Zweimal wirklich schlecht gespielt, zweimal schlechter als der Gegner und zweimal gewonnen. Darauf sollte man sich aber nicht verlassen, dass es weiter so geht. Ja, das Spiel gegen Hertha BSC, da muss man ganz eindeutig sagen, das hätte genauso gut 3-4-1, ich frage mich nur, welches Tor hätte fallen sollen, 3-4-1 für Hertha ausgehen können. Bei gleicher Spielqualität. Aber das ist mir im Augenblick vollkommen egal. Es geht darum, dass man frühzeitig die Klasse erhalten muss und das ist damit gelungen. Und es geht darum, frühzeitig richtige Schritte zu machen, um im nächsten Jahr endlich wirklich mehr oben mitspielen zu können. Da geht es auch nicht um Geld, da geht es darum, richtig hinzugucken. Ja, richtig hinzugucken und die wenigen Möglichkeiten, die wir finanziell haben, so einzusetzen, dass es wirklich reicht. Und in der zweiten Liga reicht es. Ja, reicht es. Ich weiß, wovon ich rede, ich bin des Öfteren mit dem einen oder anderen Verein in der zweiten Liga in die erste Liga hochgerutscht und habe andere Möglichkeiten gehabt, als im Augenblick Schalke 04 zum Beispiel. Mhm.
Ja,
da muss man hingucken. Da muss man sehen, welche Leute man holt. Da muss man gucken, wie der gesamte Stab miteinander umgeht, wie man arbeitet. Und dann besteht vor allen Dingen bei der Grundlage von Schalke 04. Es gibt keinen Verein in der zweiten Liga, der nur annähernd diese Voraussetzung hat. Bei dieser Grundlage und bei dieser Grundvoraussetzung sollte es reichen, im nächsten Jahr oben mitzuspielen. Und wer oben mitspielen kann, der kann auch aufsteigen. Da sieht man ja im Augenblick, wie in dieser Liga die ganze Tabellensituation, die Konstellation sich darstellt. Von 1 bis 7 hat doch jeder im Augenblick noch eine Chance, oben ranzukommen.
Ja.
Und unten sieht es ähnlich aus, aber gut, mit unten hat Schalke 04 glücklicherweise nichts mehr zu tun.
Gerade voll im Mittelfeld, ja. Also kurz auch dann meine Meinung zum Spiel oder das, was ich halt so gesehen habe, wurde jetzt im Großen und Ganzen von euch Profis alle schon gesagt. Klar, gegen Münster lag es halt dran, ja du auch, gegen Münster lag es natürlich am Torwart, der dann seine Glanzstunde halt hatte und jetzt...
Das war nicht die Glanzstunde von Karius, das sind die
Münster,
die er hat, die er übrigens eigentlich immer hatte. Karius hat ein großes Problem, ein Riesentorwart, ein Riesentyp, der einmal im verletzten Zustand, im Endspiel von Real Madrid damals, daneben gegriffen hat. Aber zu dem Zeitpunkt, als er die beiden katastrophalen Fehler gemacht hat, hätte er gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen. Der war alles Zusammenprall mit diesem Wahnsinns-Innenverteidiger. Ramos war es, glaube ich.
Genau.
Und von daher ist er von der Situation an dem Publikum in Liverpool nicht mehr zu verkaufen gewesen.
Ja.
Dann die ganzen anderen Nummern, die er nachher war, mit Union Berlin und tralala, vollkommen egal. Der Junge ist ein außergewöhnlich guter Torwart. So, jetzt spielt Hickeren. Warum auch immer, das kann man nur intern entscheiden, aber es ist entschieden worden, er setzt sich zweimal als Nummer 1 durch. Für mich persönlich eine Sache, die ist jetzt gut gegangen, weil Karius seine Leistung gebracht hat. Die ist gut gegangen, aber in der Situation, in der wir waren. Hickeren hat kein Spiel für Schalke 04 verloren. Er hat natürlich auch keins gewonnen, weil das Torwart ab und zu schwer ist, ab und zu mal. So, da eine Torwartdiskussion aufkommen zu lassen und zu sagen, ich weiß nicht wer, ich weiß nicht ob, aber so ist es rübergekommen. Wir müssen jetzt mehr oder weniger ein Casting machen. Denn wenn wir den Vertrag von Karius verlängern wollen, was ja hoffentlich und glücklicherweise auch zustande kommt, dann müssen wir ihn jetzt spielen lassen, um zu gucken, inwiefern er überhaupt dazu in der Lage ist. Da fasse ich mir einen Kopf. Wer so eine Aussage macht, der muss normalerweise selbst entlassen werden. Ich verpflichte doch keinen Torwart, von dem ich gar nicht weiß, wozu er in der Lage ist. Ja, das gut. Muss sein. Vor allem, wenn ich jemanden habe, der ja vorher schon mal zweimal gegen einen vermeintlichen Nummer 1 Torwart, den man aus Braunschweig geholt hat, sich durchgesetzt hat. Da muss man dem Jungen auch mal eine Chance geben. Jetzt ist es gut gegangen, wunderbar, ein Glück. Aber man stelle sich vor, beim Spiel gegen Münster greift Karius zweimal daneben, was ja durchaus menschlich gewesen wäre. Er hat ja über Jahre lang überhaupt keine Spielpraxis mehr gehabt. Und egal, was du trainierst, es kann ja passieren. Es ist glücklicherweise nicht passiert, aber wenn es passiert wäre, hätte ich zwei Spieler gleichzeitig verbrannt.
Ja,
A,
genau.
Karius, ja. Und B, denjenigen, von dem ich glaubte, ob es richtig oder falsch ist, kann ich nicht beurteilen, sage ich auch nicht so, aber von dem ich glaubte, dass er meine Nummer 1 bleibt. Also solche Dinge sind Oberamateur. Das darf nicht sein, aber es ist geschehen. Jetzt in Bezug auf diese Torwartproblematik ist es gut ausgegangen. Wunderbar. Und ich hoffe, in allen anderen Bereichen überlegt man vorher mal, ja, bevor ich handle, was ich da so mache.
Ja, dann jetzt lassen wir mal spielen. So viel brauchen wir ja nicht ja, genau. zu sagen. Also hat ja jeder gesehen. Viel Glück. Und
wollte nur mal dann noch reingrätschen, ja. Weil... an dich dann direkt, Peter. Du hattest ja auch natürlich den Dezember mitbekommen, wo wir ja wirklich teilweise furios nach vorne gespielt haben. Und wie das halt sein kann. Mhm. Oh, in 10 Minuten ist halt unser erstes Meeting schon vorbei.
Schön.
Scheiße. Genau, wie es denn sein kann, du als Profi, als Trainer etc. pp., Legende, ne, such dir was aus.
Psychologe vor allen Dingen, das ist nämlich jetzt das Entscheidende bei der Frage.
Wie es denn sein kann, dass eigentlich die Entwicklung nach oben halt geht und man erkennt eine Handschrift vom Trainer, man erkennt, dass der sehr prominent besetzte Sturm bei uns definitiv zündet und auf einmal, klar, Silla ist jetzt verletzt längere Zeit, aber irgendwie nur noch Sand im Getriebe halt ist und du dir irgendwie die Tore zusammengurkst. Wie kann sowas passieren?
Die Beschreibung war vollkommen klar. Karaman ist mal ausgefallen,
ja.
Silla verletzt, ja, und wer ist dann übergeblieben? Welches Spiel hat man dann
genau,
geholt? Wer soll dann vorne spielen? An Younes, ein überragender Kicker, ein Junge, der normalerweise in der ersten Liga auf höchstem Niveau spielen muss, hat den körperlichen Zustand nicht, warum auch immer, der ihn dann mehr oder weniger dann froh sein lassen muss, dass er mal Schalke 04 spielen darf. So, er kann über 90 Minuten kein Gas geben, das ist ein Problem in der zweiten Liga, vor allem wenn ich Schalke-Spieler bin. Denn gegen Schalke 04 ist fast jedes Spiel eines jeweiligen Gegners immer das Spiel des Jahres. Ich weiß, wovon ich rede, ich war auch mal Trainer in der zweiten Liga von Schalke 04 und weiß, wie die jeweiligen Gegner uns angegangen sind. Du bist immer der Favorit, egal gegen wen du spielst. Und für den jeweiligen Gegner in die Arena zu kommen, heißt immer, so ein Highlight werden wir nie wieder erleben.
Ja,
so,
ja.
Jetzt habe ich in der eigenen Mannschaft aber keine Stabilität. Aber eine Anforderung dem Publikum gegenüber, der Öffentlichkeit gegenüber und mir selber gegenüber. Ich komme, wenn ich nach Schalke komme, nicht um irgendwo rumzudümpeln, sondern wenn ich in Schalke unterschreibe, heißt es für mich, aufzusteigen in der zweiten Liga. Oder in der ersten Liga, da lassen wir im Augenblick mal außen vor, muss ich oben mitspielen, muss ich international arbeiten. Das müssen die Ziele von Schalke 04 sein. So, wenn ich dann aber dieses Missverhältnis sehe zwischen Anspruch und dem, was ich kann, und das kriegt die Spieler ja auch mit, dann kriegen große Probleme. Da gibt es Dinge, die da auftreten, Versagensängste und so weiter und so weiter. Und dann die einfachsten Bälle gelingen nicht mehr. Und die einfachsten Situationen vom Tor, bei denen ich normalerweise mit dem Patter den Ball reinschieben muss, das klappt plötzlich nicht mehr. Und außen reagiert das Umfeld so hochbrisant und wie auch immer emotional geladen, sodass du auf dem Platz überhaupt deine Qualität nicht mehr auf dem Platz kriegst.
Ja? Ja.
Aber auf Schalke zu spielen, nicht nur wegen des Belages im Stadion, sondern wegen der gesamten Gemengelage, ist was Besonderes, macht besonders viel Spaß, ist eine Sache, die Fans, das Publikum, die Atmosphäre, die trägt dich mit, die macht dich auch noch stärker, aber die kann dich auch unglaublich belasten.
Mhm.
Da Spieler holst, die das nicht ja, mit gewissen Resistenzen abarbeiten können, da habe ich ein riesengroßes Problem. Und wenn ich Spieler verpflichte, nochmal, mir steht kein Urteil über irgendwelche Spieler zu, die ich nicht selber täglich begleite. Aber wenn ich von außen auf Spieler gucke, nehmen wir Bachmann. Der war in Sandhausen, Stammspieler und nicht, das war immer außen vor, kann ich auch nicht beurteilen, abgestiegen. Hansa Rostock, Stammspieler oder nicht Stammspieler, lasse ich außen vor, abgestiegen. Plötzlich wird dieser Spieler, mit dieser Geschichte, kann an dem Jungen ja nicht liegen, um Gottes Willen, Spieler bei Schalke 04, die aber nur ein Ziel haben, aufzusteigen. Jetzt steht er da, ach du Scheiße, zweimal bin ich jetzt abgestiegen. Jetzt soll ich aber derjenige sein, Schalke 04, der mit für den Aufstieg sorgt. Kriegt aber in den ersten Wochen mit, man spielt da gar nicht, warum auch immer, kann ich auch nicht beurteilen, lasse ich auch außen vor, aber wir sind weit weg von unserem Ziel. Dass der natürlich nicht das abrufen kann, was er in den letzten beiden Jahren auch nicht abgerufen hat, ist doch vollkommen normal.
Ja,
und dann in der Summe der Spieler bei Schalke 04, 6, 7, 8 Spieler dieser Qualität, nochmal keine Qualitätsbeschreibung, aber dieser Ebene, habe, ja, wo soll dieser Verein oder wo soll diese Mannschaft denn landen? Ja. Die soll durchmarschieren? Das ist nicht möglich.
Nee.
Ist und da muss man denjenigen sagen, die diese Mannschaft zusammengestellt haben. Die haben in Bezug auf das, was finanziell möglich ist und in Bezug auf das, was im Verhältnis zu den Finanzen, in Bezug auf die Zielsetzung ausgeschrieben wurde, da haben die leider mit dem Fußball nichts zu tun. Wer diese Dinge macht, der kann mit Fußball nichts zu tun haben. Der kann keinen Überblick haben.
Okay. Ja, ihr Lieben.
Da können wir ja gerne mal kurz eingrätschen, weil gerade das ist ja so Markus-Thema, Resilienz und Coaching, Mental-Coaching. Das hatten wir halt jetzt hier oft auch schon in verschiedenen Punkten. Was hältst du davon? Also klar, es ist halt immer diese Krux, okay, Schalke ist was Besonderes, zum Beispiel Scheinberg, Stammspieler in Paderborn, bester Sechser der Liga etc. kommt zu uns und wirkt irgendwie ganz klein und schüchtern. Liegt das jetzt dann primär wirklich an den Spielern oder liegt es halt auch vielleicht an uns Fans, die vielleicht teilweise auch überpasten und zu viel Erwartung haben, dass wir uns da auch vielleicht ein bisschen zurücknehmen können, weil ne, du weißt es halt selber, wie viele Spieler oder Trainer sind zu uns gekommen mit Vorschusslorbeeren, Heinkes etc. pp. Du kannst ja hunderte von nennen, ob Spieler oder Funktionäre. Aber irgendwie müssen diese Spieler dieses besondere Schalke-Gen haben. Wenn sie das haben, dann sind sie die Größten und werden auf Händen getragen. Aber viele kriegen es halt nicht hin. Und da ist dann immer die Frage, die ich mir stelle, können wir auch irgendwas daran tun, dass diese Schalke-Gen nicht zwangsläufig vorhanden sein muss, weil ne, wie viele Spieler kommen und gehen und die performen dann wieder nach uns irgendwie, aber bei uns halt nicht.
Ja, warum wohl? Ganz genau. Daran liegt, diese Schalke-Gen gibt es ja gar nicht. Aber ja. Die Erwartungen, die gibt es.
Ja.
Und dieses unglaubliche Umfeld, das meine ich positiv,
gibt es ja, ja.
Nur auf Schalke.
Ja.
Ich war bei 14 Vereinen in der Bundesliga, zweiten Liga unterwegs. Ich habe tolle Dinge erlebt. Der erste FC Köln zum Beispiel mit der Fankultur und so weiter, das ist großartig, keine Frage. Kickers Offenbach, ganz andere Ebene, überragend, überhaupt keine Frage. Gehen wir weiter, egal ob in Düsseldorf oder Hertha BSC war ich auch mal, egal. Es gibt aber nur einen Verein mit dieser Wahnsinnskraft, Emotionalkraft, wie auf Schalke. Ich habe mal ein Spiel gehabt, als ich Trainer auf Schalke war. Da ging es um den Klassenhalt, damals aber wirklich spitz auf Knopf. 88, 89, 90, 91 war ich dann derjenige, der dann glücklicherweise irgendwann mal die Mannschaft zusammenstellen durfte, die dann aufgestiegen ist letztendlich. Aber als ich den ersten Tabellenplatz erreicht habe, bin ich rausgeflogen.
Ja, ich komme noch zu.
Scheiße, ja. Aber ja. Ich habe Dinge erlebt. Wir spielten, als ich gekommen bin, von einem Aufstiegskandidaten damals nach der Winterpause, Aufstiegskandidaten Alemannia Aachen, bin ich gewechselt, Günther Eichberg hat mich geholt zu Schalke 04 und habe mit der Mannschaft, nicht ich, sondern mit der Mannschaft, das fast Unmögliche geschafft, die Klasse noch zu halten.
Ja.
Nochmal, das hat nicht mit mir zu tun, ich war dabei. Das hat mit der Gesamtgemengelage zu tun. Da haben wir ein Spiel gehabt gegen Blau-Weiß 90. Das vorletzte Heimspiel oder das vorletzte Spiel, das letzte Heimspiel. Das mussten wir gewinnen. Wir mussten gewinnen, um die Liga zu halten. Also muss man sich mal vorstellen. Da waren 70.000 Zuschauer im Parkstadion. Wir liegen irgendwo ganz kurz gespielt, nach ein paar Minuten 1-0 zurück gegen Blau-Weiß 90 Berlin. Den Verein gibt es heute gar nicht mehr. Hat doch Grund. In diesem Stadion, 70.000, ich war in allen Stadien dieser Welt, in allen, die großartigen Namen und was weiß ich haben. Ich habe noch nie 70.000 Menschen miterlebt, die so leise waren. Eine Totenstille ist untertrieben. Wir haben nur noch das Klatschen der Füße, die da gegen den Ball geschlagen haben, wahrgenommen, sonst gar nichts mehr. Das dauerte ungefähr eine Minute. Nach diesem 1-0 durch Schlumberger von Blau-Weiß 90 Berlin.
Robert Holzer.
Bitte?
Robert Holzer steht hier.
Ja, der hat die Flanke gegeben, aber ist scheißegal. Robert Holzer, was ich sage, spielt ja jetzt keine Rolle. Aber Robert Holzer spielte auch bei Union Berlin damals. Bei Blau-Weiß 90. So. Jetzt machen wir den Ausgleich und in dem Moment war eine Phonwelle im Stadion, die ich persönlich noch nie erlebt habe. In der Kurve, in der Nordkurve, ta-ta-ta-ta-ta-ta, wurde die Fanfare geblasen, dann ging es nur Attacke. Und nach diesem Attacke ging es immer nur Schalke, Schalke, Schalke. Und diese Vorhinein, frag die Spieler, die damals dabei waren, Günther Schnipper, Ingo Anderburg, der ein wichtiges Tor gemacht hat, Andreas Müller, Jens Lehmann im Tor und so weiter und so weiter. Dieses Publikum hat uns getragen. Mhm. Nicht wir, die den Ball nach vorne gespielt haben. Nein, das Publikum hat uns getragen auf eine Art und Weise, wie ich es im Fußball noch nie erlebt habe. Das war Schalke. Da war eine Symbiose, weil die Fans, nein, nicht nur die Fans alleine, sondern auch das gesamte Publikum, das gesamte Schalke-Umfeld, in Verbindung mit der Mannschaft hat eine Symbiose gebildet und hat festgestellt, wenn wir jetzt nicht zusammenhalten, dann gibt es uns nicht mehr. Denn ein Abstieg damals wäre gleichbedeutend mit am Ende des Fußballs auf Schalke 04 gewesen. In der damaligen Oberliga Westfalen hätte Schalke 04 niemals spielen können. Nee. Die Heimspiele ja, aber auswärts, die hätten nicht stattfinden können. Gegen Spielvereinigung Mahl, gegen Spielvereinigung Erkenschwick, die hätten keinen Platz für die Schalke-Fans gehabt.
Ja,
das
genau.
Ist Chaos geworden. Gut. Und mit der Situation konfrontiert, hat jeder einzelne Schalker, der wirklich ein Schalker war, nicht irgendein Modefan und wie auch immer, weil es durfte ich in der Arena. Ja? Die haben ganz genau gemerkt, wenn wir jetzt.
Ja, ihr Lieben, ich habe es befürchtet. Jetzt ist hier der Account weg. Ich hoffe, der Tim schickt jetzt nochmal einen Link. Ich schreibe ihm das direkt, aber ich nutze die Zeit, um ein bisschen mit euch zu plaudern. Machen wir mal ein kleines Päuschen. Ich habe nämlich von unserem guten Freund Carsten einen, ja, nennen wir es mal, neuen Knappencast-Song bekommen. Und der ist eine Minute 10. Den spiele ich immer ein, mal gucken, was er dazu sagt. Und ich hoffe, gleich kommt wieder der Link und die beiden sind da. Ist das nicht toll mit dem Peter? Also man kommt ja nun wirklich gar nicht zu Wort. Und man ist aber sofort bei der Sache. Ne? Hier unser Plan, erst über das Spiel reden und dann hier haben wir noch eine E-Mail vom Kiel. Nee, man kommt einfach zu nichts. Ja? Aber er erzählt und man hängt an seinen Lippen. Ist das schön im knappen Cast. So, mal gucken, ob ihr hier unser neues Liedchen noch so schön findet.
Wenn du Schalker bist, weil diese Liebe niemals endet. Wenn Schalke Content für dich wichtig ist, ist deine Suche hier beendet. Hier ist der Podcast, der genau zu dir passt. Hört zu, wenn ihr Schalker seid. Hier ist der Knappencast, Knappencast.
Ja, finde ich schön, oder? Wie geht's euch? Lieben Dank, Carsten. Also ganz fantastisch. Da gab es noch ein anderes. Das machen wir das nächste Mal, oder? In der nächsten Pause, aber ich habe es gerade noch nicht. Ja, Leute, ich habe noch keinen Link bekommen, aber ist ja ganz gut. Jetzt hört er mich mal ein bisschen Pause, ein bisschen runterkommen. Ich nutze das, denn ihr erinnert euch an meine jetzt schon mehrfach liebevollen, herzlichen und wichtigen Aufrufe zu meinem und unserem Knappencast Herzensprojekt. We call it Schalke Relive oder Schalke Audio Relive. Und da habe ich glücklicherweise eine Zuschrift und dann auch einen Kontakt bekommen, der mit im Boot ist, schon mal. Oder die, um korrekter zu sein. Und wir haben das am letzten Wochenende mal ausprobiert. Sie hat sich als Kommentatorin des Spiels gegen Hertha BSC probiert und das, so wie ich es auch vorgeschlagen hatte, bisschen hemdsärmlich, bisschen locker, aber so richtig mit Herzblut und mit einer wunderschönen Stimme und ganz viel Energie ausprobiert. Und wir haben jetzt Folgendes vor. Ich werde jetzt einen neuen Podcast erstellen. Und den nennen wir jetzt erstmal in der Testphase, vielleicht fällt uns da noch ein besserer Begriff ein. Oh, da kommt der nächste Link. Den nennen wir Schalke Audio Relive. So, Das verrate ich jetzt mal und gleich kommt ja wieder eine Pause. Dann erzähle ich weiter. Aber jetzt versuche ich mich hier erstmal wieder zu verbinden mit meinen beiden Lieben. Und jetzt werde ich auch wieder nicht so viel zu sagen haben. Ne? So, beitreten. Gucken wir mal, ob das klappt. Video. Ja, den Tim sehe ich schon mal wieder. Mhm. Ich habe die Leute ein bisschen unterhalten, habe einfach hier den Take draufgelassen. Habe unseren schönen neuen Song eingespielt. War ganz klasse, fand ich. Jetzt so zwischendurch. Schön. Ah, da ist der Peter auch wieder. Herrlich.
Ja, super. Jetzt Recording in progress.
Ja, dann machen wir doch einfach weiter. Ist ja fantastisch.
Ja, so, wo sind wir stehen geblieben?
Ja, wir sind im Zentrum des Orkans. Wo sind wir stehen geblieben? Ist gut. Wir sind mittendrin in allen wichtigen Dingen. Wir waren eigentlich bei dem legendären Spiel gegen Blau-Weiß 90 Berlin vom 11. Juni 1989. Und da können wir doch mal hier im Knappencast im Namen aller Schalker dem Peter mal einen herzlichen Dank ausrichten on air, dass er uns da den Arsch gerettet hat. Lieben Dank, lieber Peter.
Ja? Er ist ja lieb gemeint, aber das ist nicht der Fall.
Unter anderem mit angestoßen den Arsch gerettet, nicht nur du alleine.
Ich war mit dabei. Und das ist oftmals der große Fehler, den man macht. Jeder Trainer, egal wie gut er ist, ist immer nur, kann nur so gut sein, wenn er gut ist, wie seine Mannschaft. Das ist so. Und die Qualität der Mannschaft, die ich damals übernommen habe, ich habe ja keinen Einfluss auf die Mannschaft gehabt, die ist vorher zusammengestellt worden. Die Qualität der Mannschaft hatte eindeutig die Güteklasse, mit dieser Mannschaft aufsteigen zu können. Ja? Jeder ist gekommen und geblieben, um aufzusteigen und nichts anderes zu machen. Und aufgrund welcher Tatsache auch immer, das lag nicht am Trainer davor. Es lag an eigenartigen Umständen. Vielleicht, weil der ein oder andere Spieler mit dem Druck der Öffentlichkeit nicht umgehen konnte, mit Schalke 04 nicht klargekommen ist, haben sie die Leistung nicht gebracht. Und dann war ich eben derjenige, der durch welche Aktion auch immer die Mannschaft wieder zu ihren alten Fähigkeiten zurückgeführt habe. Und ich war dabei. Von daher war das eine Symbiose, die passte. Darüber hinaus habe ich gerade gesagt, im Spiel gegen Blau-Weiß 90 hätte ich als Trainer zaubern können, wie ich wollte. Die Mannschaft hätte geben können, was sie wollte, ohne dieses Publikum. Hätten wir niemals dieses Spiel gewonnen. Niemals. Und das sollte man nicht vergessen. Die Lobhudeleien mit irgendwelchen Erfolgstrainern oder Erfolgen, die den Trainer haben, muss man relativ sehen. Ja, der gute Trainer, ein Trainer, der gut ist, der schafft es, jede Mannschaft oder die Mannschaft, die er betreut, an ein Leistungsoptimum zu bringen. Der ist imstande, aus dieser Mannschaft eine oder aus Einzelspielern eine Mannschaft zu machen. Aber die Qualität seines Spiels bestimmt nicht er, sondern immer die Mannschaft. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was einige Leute oftmals propagieren.
Dann können wir das
mit dämlichen Sprüchen aus dem Ackergaul kein Rennfeld machen. Das ist Quatsch.
Ja, aber so. Wie stehst du dann zu der These, man erkennt die Handschrift des Trainers? Das ist ja auch so ein...
Ja, wer schreibt das denn? Welcher Journalist schreibt denn so eine Scheiße?
Aber Peter, es gibt doch... Da haben wir ja auch schon oft drüber geredet. Man kann doch schon sagen, dass es, ich sage jetzt einfach mal, wahnsinnig gute Trainer, sehr gute und durchschnittliche Trainer gibt.
So wie erkennt man
das? Ich würde sagen, man kann es zum Beispiel, man nimmt dieses Beispiel doch immer wieder, so leid uns das tut, aber Jürgen Klopp scheint ganz gut zu sein, oder? Also irgendwie schafft er.
Ja, super. Aber Jürgen Klopp, den ich auch für sehr, sehr gut halte, kenne ich persönlich, kenne seine Arbeit. Ich war mit ihm mal zusammen mit meinen anderen Mannschaften oder im Trainingslager, also das kann ich beurteilen. So, aber Jürgen Klopp, gutes Beispiel. Der ist übrigens mal irgendwann mit Mainz 05 mit 11 Punkten Vorsprung gestartet vor dem großen VfL Bochum. Habe ich die Bochumer übernommen. 11 Punkte Rückstand verloren. Hat nichts mit mir und nichts mit Kloppo zu tun. Hatte. So, jetzt geht's weiter. Dann ist der Kloppo aufgestiegen mit Mainz. Großartig. Irgendwann mal. Da ist der Klopp aber übrigens auch abgestiegen in Mainz. Das kann auch passieren. Trotzdem großartiger Trainer. Dann ist Klopp nicht aufgestiegen in Mainz. Dann ist, als Mainz aufgestiegen ist, ein Jörn Andersen aufgestiegen, hatte Klopp nichts mit zu tun. Der dann rausgeflogen ist, trotz alles Aufstiegs. Dann ist Klopp, bleiben wir bei dem Beispiel Klopp, nach Borussia Dortmund gegangen. Dann hat er, im Gegensatz zu unseren Freunden in Dortmund, ist er immer erzählt worden, kein Geld in die Hand genommen. Nein, die haben schon Millionen in die Hand genommen. Und als Klopp gekommen ist von Mainz 05, großartig, was er gemacht hat, ist Dortmund ja irgendwo 7., 8., 9. geworden. Und dann irgendwann mal, weil man ihn hat arbeiten lassen und er großartiger Trainer ist, ist er auch mal Meister geworden. Und dann plötzlich, als er zweimal Meister geworden ist, was er großartig war und seine Leistung von mir aus war, ist er mit derselben Mannschaft in der Halbserie 18. gewesen. So, aber die Arbeit von ihm ist gleich gut geblieben.
Ja, so, dass eine Mannschaft dazu gehört, ist ja klar. Also,
das ist das Wichtigste.
Aber das trotzdem.
Das Potenzial der Mannschaft auszuschöpfen.
Ja.
Der muss imstande sein, aus den einzelnen guten Spielern eine Mannschaft zu bauen.
Ja.
Also Qualität. Aber, jetzt kommt das ja aber, wobei aber kein Widerspruch ist. Du bist als Trainer abhängig von der Qualität deiner einzelnen Spieler und der Mannschaft. Da kannst du machen, was du willst. Und diese ganzen Schaumschläger, die da erzählen, der Trainer, der da unten auf der Tribüne sitzt, oder heute ist es ja nicht mehr der Fall, unten auf der Bank sitzt und sich eine raucht, wie Ancelotti früher.
Der oder Peter Neururer.
Ja, ich habe anfangs auch geraucht, Hochleistung. Ja. Klar. Ne? Aber ich war ja auch einer, der hoch und runter gelaufen ist und den wilden Mann gespielt hat. Das ist eine Sache, die ist sowas an vollkommen uninteressant. Wenn das Spiel läuft, heutzutage, hast du als Trainer null Einflussmöglichkeiten auf das Spiel. Wenn du neben deinem Trainer, neben deinem Co-Trainer sitzt, in der Arena auf Schalke, ja, neben deinem Co-Trainer sitzt, dann musst du deinen Co-Trainer anbrüllen und sagst, hol mir mal den und den, ich möchte auswechseln. Geschweige denn, dass du Einfluss hast auf den Spieler, der 20, 30 Meter von dir entfernt ist, der hört dich gar nicht. Und diejenigen, die weiter wechseln von dir, bis auf diejenigen, die auf der Trainerbank sitzen, die kriegen mit, was du da erzählst und welche Winktouren du da machst und was du da wie ein Fluglotse rumagierst. Das hat null Einfluss auf das Spiel, null Einfluss auf den Spieler. Das kriegen Spieler gar nicht mit, das nehmen die gar nicht wahr. Denn wenn sie es wahrnehmen würden, würden sie ja nicht auf das Spiel achten, an dem sie beteiligt sind, sondern nur auf den Trainer. Und was der Trainer am Rande macht, ist scheißegal. Du hast eine Einflussmöglichkeit durch Einwechslung, durch Auswechslung. Und du hast eine Einflussmöglichkeit in einer Pause, in einer Spielpause. Ansonsten null. Also all das, was da läuft von draußen, vergiss es.
Nee, das ist ja klar. Aber du hast ja eine Woche Zeit, um dich darauf vorzubereiten und irgendwie.
Eine Woche, ganz genau. Ganz genau.
Und du hast doch auch. Ist es eine Sache. Du hast doch auch manchmal. Deswegen muss man ja schon irgendwie einen Trainer auch bewerten können. Ne, wenn jetzt irgendwo ein Trainer gewechselt wird während der Saison und dann kommt ein neuer, ja, dann gibt es ja manchmal das. Der kann es auch nicht retten, weil eben die Qualität der Mannschaft nicht gut genug ist. Dann steigt der ab beispielsweise. Aber manchmal kommt auch ein neuer und irgendwie hat er irgendwie was weiß ich. Wie jetzt zum Beispiel, weiß nicht, wie du das siehst, hier dieser Mainzer Trainer, dieser Däne, als er da letztes Jahr gekommen ist. Der scheint ja irgendwas zu haben oder irgendwas zu können, dass er die Mannschaft in ihrer Qualität optimal ausgereizt hat, dass sie in Klasse noch geschafft haben. Oder das kann man doch schon sagen.
Genau, absolut. Sehe ich auch so. Den Eindruck habe ich auch. Aber ich kann doch nicht die Leistungs- oder die Leistungsstärke, die Qualität des Trainers beschreiben. Wie soll ich das machen, wenn ich nicht dabei bin?
Ja, ja, schon.
Ich habe einen Trainer auf Schalke begleitet, weil er mein ehemaliger Spieler war und auch mein Co-Trainer war. Ich kenne ihn als Spieler, ich kenne ihn als Co-Trainer und der unterschreibt bei Schalke 04. Mhm. Und da ich den einen oder anderen Unwegsamkeiten auf Schalke kenne, habe ich dem Jungen gesagt, pass mal auf, was wir ohnehin immer gemacht haben, wir treffen uns, ich komme mal zum Training und ich sage dir mal, auf was es auf Schalke eigentlich ankommt. Wir haben regelmäßigen Kontakt gehabt, Und dann bin ich bei Stölting in der Loge und in der Woche vorher habe ich keinen Kontakt zu ihm gehabt. Und ich gucke mir die Mannschaftsaufstellung an, will den Gästen in der Stölting-Loge erklären, warum der Trainer das und das und das gemacht hat. Ich hole aus und will gerade meinen Kommentar abgeben und halte inne und habe mich selbst als vollkommenen Trottel bezeichnet, weil ich habe mir die Frage gestellt, warum spielt der Spieler X und der Spieler Y sitzt auf der Bank? Musste ich feststellen, ich habe es glücklicherweise nicht geäußert, denn dann wäre ich genauso ein Trottel wie all die, die diese Äußerung machen. Woher soll ich als Zuschauer, als Fan, als derjenige, der den Trainer auch noch kennt, sehr gut kennt, ihn als trainiert habe und der Mitarbeiter vor mir war. Ich weiß also eigentlich, wie er denkt. Wie soll ich beurteilen, warum die Aufstellung so und so aussieht, wenn ich beim Training nicht dabei war und überhaupt keinen Einfluss habe und keinen Einblick habe auf das, was da unten an der Entscheidung gelaufen ist. Ich kann im Nachhinein Analysen abgeben, Der Trainer allerdings, der gibt vorm Spiel seine Mannschaftsaufstellung aus und weiß noch nicht, wie es ausgeht. Da sollte man sich raushalten. So, dieser Trainer, für mich einer der Besten, der in den letzten Jahren auf Schalke war, ist leider beurlaubt worden, unter blöden Umständen. Das war Thomas Reis.
Ah, ja, ich wollte gerade hier schon googeln und irgendwie rumraten. Ja, alles klar.
Früher hat man mich gefragt.
Ja, ja, stimmt. Thomas Reis waren wir auch alle, ja, kann man nach mitgehen, ja.
Aber das ist dieses typische Schalke-Phänomen, oder? So im Herbst.
Das war allen Vereinen so.
Ja, aber bei uns ist es
besonders. Ich spiele mit Saarbrücken, steige mit Saarbrücken auf in die Bundesliga. Ja, schöne Geschichte, wunderbar. Kriegst du dann über Franz Beckenbauer, leider verstorben, der mir die Ablösesumme für seinen Sohn bezahlt hat, weil wir damals kein Geld hatten. Wir haben das Gehalt bezahlt, kriegst du den Stefan Beckenbauer als Verstärkung. Hatte eine riesen Ruhe, ehemaliger Schalker, Wolfram Rutt gespielte da und so weiter und so weiter. Abi war mein Co-Trainer. Also, wir waren gut versorgt, gute Truppe. Saarland, gerade aufgestiegen, Spiel gegen Bayern München. Ja, großartige Stimmung, eine Woche lang brannte schon die Luft im ganzen Saarland, das größte Spiel aller Zeiten. Franz Beckenbauer kam eingeflogen, brachte den Spielball mit dem Hubschrauber. Die Mannschaft war heiß wie Frittenfett. So, jetzt kommt die Mannschaft rein. Leck mich am Arsch, ich kann das
nicht. Oder Olaf.
Also, kann ich nicht. Also, Jungs sind heiß wie Frittenfett, machen sich warm, Bayern München und hin und her. Und da ist dann übliche Prozedere, 10 Minuten vor Anpfiff kommt die Mannschaft raus, geht in die Kabine. Ja? Was in der Kabine passiert ist, ist scheißegal, ist eine andere Geschichte. So, und ich als Trainer mache dann ein paar Minuten vor Anpfiff normalerweise die letzten Ansagen. Dann habe ich gemerkt, oh, wenn ich die letzten Ansagen mache wie üblich, dann kann sein, dass der ein oder andere Spieler von mir den einen oder anderen Bayern-Spieler umbringt. So heißt man die. Die konnten sich wie eine Handfläche in die Hose bügeln. Alte Geschichte. In dem Moment, wo ich mich sammeln wollte und gemäßigt der Mannschaft was vortragen wollte, kriegte Abi das mit. Und Abi erzählte nochmal, 10 Minuten vor Anpfiff eines Aufsteigers im eigenen Stadion vor ausverkauftem Haus gegen Bayern München. Kriegte Abi das mit und was macht er? Der erzählt einen versauten Witz, der war geil, der Witz. Keiner der Spieler hat gelacht. Sondern alle guckten mich an und glaubten, jetzt schmeißt der Alte den Abi raus. Daraufhin habe ich gesagt zum Kapitän Balu Kostler, du, super Witz, wa? Trainer, ja, erzähl auch nochmal einen. Trainer, ich kann jetzt keinen Witz erzählen, wir spielen gleich in Bayern. Sei gut, dann geht raus und haut die Blinden weg. So weit, so gut. Wir spielen die Bayern München schwindelig, wie üblich. Immer, wenn Aufsteiger in Bayern spielt, dann spielen die schwindelig. Es geht aus, wir führen 1-0, ein kleines Wunder, traumhafter Spielzug, wir spielen die Bayern weiter schwindelig, zweite Halbzeit, die machen nur Glück den Ausgleich, wir spielen sie weiter schwindelig, aber Spiel endet 1-1. So weit, so gut. Jubel ohne Ende im ganzen Saarland, Pressekonferenz. Ein ganz schlauer Journalist kam an und fragte, Herr Neuhofer, Glückwunsch zu dieser überragenden Leistung. Ich weiß nicht, meine Leistung, keine Ahnung, oder überragender, danke. Aber das ist ja Wahnsinn, was Sie als Psychologe heute geleistet haben. Und jetzt die letzten Worte in der Kabine, die hätte ich gerne mal gehört. Ja. Auch nicht schlimm. Dieser Mann stellte mich da am nächsten Tag, das hat der große Psychologe, der große Taktiker Peter Neuruhr. Wenn wir, was normal gewesen wäre, dieses Spiel mit 5-0 verlieren, sind Bayern München als Aufsteiger normal. Gleiche Maßnahme, Witze erzählen, versaute, egal ob versaut oder nicht. Dann geht der gleiche Journalist in uns wieder nach dem Spiel. Ja. Hör mal, was der Alte euch denn eigentlich erzählt? Ja. Das sagen die, die auf der Bank gesessen haben und so einen Hals haben, weil sie keine Prämie sowieso nicht, weil sie verloren haben und keine Einsatzprämie, weil sie nicht aufgestellt wurden. Der hat nur Witze erzählen lassen. Ja. Dann bist du der größte Scharlatan aller Zeiten und fliegst raus.
Ja, ja.
Die Sache, bei gleicher Maßnahme ein entsprechendes Ergebnis oder ein nicht entsprechendes Ergebnis kann dich total entzweien. Das ist oftmals die Situation und die Position des Trainers, die von außen komplett anders angesehen wird, als es intern wirklich ist. Und die Leistung sowieso. Ich könnte euch Geschichten erzählen über Leistungen, negativer, auch positiver Art von Trainern, die würde man gar nicht glauben. Eins ist klar und eins steht fest. Trainer im Jugendbereich, Trainer im Amateurbereich zu sein, ist 50.000 Mal schwerer als im Profibereich. In allen Bereichen. Der Unterschied ist nur der, im Profibereich gucken mehr Leute drauf. Oder es nehmen mehr Leute teil. Drauf gucken kann ja kaum einer. Ja. Aber mehr Leute nehmen teil und mehr Leute äußern sich in Bezug auf irgendwelche Ergebnisse, die du erzielst. Aber mit Qualitätsbeschreibung, das hat gar nichts zu tun.
Hast du denn mal in deiner Karriere, weil man hört das ja immer wieder raus, das ist ja auch verständlich, dass eben, wie du eben schon gesagt hast, ja ein besonders schlauer Journalist, hast du denn in deiner Karriere auch mal, ich sag's jetzt mal, Journalisten kennengelernt oder getroffen, wo du den Eindruck hattest, so wie wir hier beim Knappencast, die verstehen dich oder die haben einen anderen Blick auf das Ganze und du kochst nicht sofort innerlich und denkst, was für eine blöde Frage.
Natürlich gibt es den einen oder anderen großartigen Fachmann, auch großartigen Journalisten. Es gibt großartige Trainer, es gibt auch Vollidioten. Aber das ist in jeder Berufssparte ja so.
Okay.
Die Sache der Wahrnehmung, die Sache der Anerkennung, die Sache des Umgangs, das ist für mich entscheidend. Es muss nicht jeder großartig sein in seinem Fach, aber sollte jeder respektvoll sein. Ja, und vor allem wissen, wenn ich eine Kritik, ob positiv oder negativ, äußere, soll ich sie dann äußern, wenn ich mich dazu imstande fühle. Wie ich erstmal überprüfen, kann ich das Urteil in der und der und der Hinsicht, nochmal, auch positiv, kann ich das rausgeben, worauf basiert das eigentlich?
Aber
wenn jeder diese Frage stellen würde, ich habe einige Journalisten kennengelernt, ich habe gute und schlechte kennengelernt, ich habe einige Leute kennengelernt, Krönung war, dass jemand mit mir ein Interview gemacht wird, veröffentlicht hat, das er nie gemacht hat mit mir. Auch wenn er mich angerufen hat, sag mal, hast du ein Fishing gegeben, was machst du da? Dann sagt er allen Ernstes und wortwörtlich, das war für ein großes deutsches Sportmagazin. Ja, aber das hättest du doch sagen können. Ja, durchaus, das hätte ich sagen können, das habe ich aber nicht gemacht, weil du mich gar nicht gefragt hast. Und wenn ich das nur ein einziges Mal was sage, dann melde ich mich mal bei deinem Chefredakteur, dann hast du zum letzten Mal hier für diesen Laden gearbeitet.
Unglaublich.
Ja, das gibt Dinge, die glücklicherweise nicht alles bekommt der Fan mit.
Ja, ja, ne?
Glücklicherweise.
Definitiv, ja.
Aber dann musst du doch ziemlich
wenn
auch.
Du dann, wenn du dann gerade im Umfeld von Schalke 04 arbeitest, das ist natürlich hochsensibel, hochsensibel. Ne? Wenn der eine oder andere Journalist dann auch mit dem Verein noch wirklich eine Verbindung hat. Ne?
Ja, ja, gab es ja
einen. Wenn derjenige dann auch noch eine besondere Verbindung nicht zum Trainer oder nicht zu den Spielern, sondern zum Vorstand oder zu irgendwelchen Mitarbeitern des Vorstandes hat, dann wird es ganz problematisch. Aber das ist überall so und du wirst ja nicht genötigt, einen Vertrag in der Bundesliga zu unterschreiben. Du kriegst ja auch unverschämt viel Geld dafür, ist auch wunderbar. Wir verdienen das Geld dann wirklich. Wir kriegen es nicht nur, sondern wir verdienen es wirklich. Und dann muss man ab und zu mal eine Kröte schlucken. Aber ich habe irgendwo mir mal zum Ziel gesetzt, das war frühzeitig so. Deswegen entweder bin ich beliebt oder total unbeliebt. Das muss auch so bleiben. Ich lasse mich nicht verbiegen und ich bleibe authentisch. Und ich spiele mein Leben lang viele Scheißrollen, aber das ist immer meine Rolle. Ich mache auch Fehler ohne Ende, klar. Aber ich habe mir immer gesagt, respektvoller Umgang mit allen Menschen. Mit allen Mitarbeitern sowieso, das kriegst du dann nachher als Feedback mit bei den Spielern, aber auch mit denjenigen, die mit dir zusammenarbeiten oder zum Beispiel die Mannschaft begleiten oder den Verein begleiten. Mit Respekt miteinander umzugehen, losgelöst von der Rolle, die du hast, losgelöst von der Position, die du hast, das bringt dich weiter. Und wer ohne Respekt mit den Mitmenschen umgeht, ja, der ist mein Gesprächspartner nicht. Und dann hast du immer das große Problem. Du bist ein Vertreter eines Vereines. Du musst mit allen irgendwo kommunizieren. Und das kann dann oftmals bei nicht gut vorhandenen Ergebnissen zu Problemen führen.
Ja, ich würde mal kurz eine Frage hier diesbezüglich mal reinwerfen, weil wir haben ja einen Aufruf gemacht und dann sind jetzt auf jeden Fall einige Fragen reingekommen, die würde jetzt ganz gut passen. Und zwar, sind solche Medien, also der Volker fragte uns, sind solche Medien wie auf Schalke nicht Gift für jeden Verein? Sky blöd, Sport blöd und WAZ nur negativ. Sie sind die Ersten, die die Trainerwechsel öffentlich fordern und das Kind ist dann im Brunnen gefallen. Zu 95% ist es nicht mehr zu retten. Sowieso, heißt es ungeduldig. Das ist typisch Schalke Chaos pur. Und der Nachfolger wird schon angezählt, bevor es überhaupt zum ersten Mal kommt. Was hält denn der Herr Neururer von dieser Vorgehensweise der Medien?
Ja, die Medien werden ja gefüttert mit den Informationen, die seines Vereines durch den Verein kommen. Es erfindet ja keiner irgendwelche Geschichten. Gut, wenn das der Fall ist, was auch durchaus mal vorgekommen ist, dann ist das eine Sache, über diese Person muss man gar nicht mehr reden. Mhm. Die sind außen vor. Ja, die machen das einmal und beim zweiten Mal kriegen sie keine Infos mehr. Aber letztendlich kriegen die und leben die ja von den Informationen, die sie von Vereinsseiten bekommen. Dass da eine Journalistenpflicht da ist, wenn sowas auftritt, darüber zu berichten, ist auch klar. Klar ist aber auch, das ist nicht immer gut und immer so gar nicht gerecht, aber der Situation gerecht, der Situation angepasst. Schalke 04 ist was Besonderes. Wenn du auf Schalke unterschreibst, weißt du, was du da tust. Emotional in beide Richtungen, fast nicht mit Vergleich zu irgendwelchen anderen Vereinen. Das ist eben so. Das musst du wissen und so musst du dich auch verhalten. Wenn du das nicht kannst, ja, dann könnte ich dem Kollegen immer nur sagen, dann lass die Pfoten von Schalke 04.
Ich hab mal eine Frage.
Kannst du aber auch, das hat aber immer damit in Verbindung, muss immer in Verbindung bringen mit der jeweiligen Leistung der Mannschaft. Du kannst diese Journal ja auch benutzen. Du kannst ja auch dafür nutzen, dass und entweder um Hilfe bitten oder du kannst ja hindrängen, dass sie die Hilfe für dich darstellen. In der öffentlichen Wahrnehmung und der Schaffung von öffentlichen Emotionen und Unterstützung. Auch da ist Schalke 04 einzigartig. Je schlechter es dem Verein geht, umso mehr siehst du, dass das wirklich eine Familie hört sich scheiße an. Ne? Familie habe ich nur eine. Ne? Aber das Schalke was Außergewöhnliches und Besonderes ist.
Ja.
Überhaupt der Ruhrgebietsfußball. Die Schwarz-Gelben halte ich immer raus, die zählen für mich nicht. Aber alles, was im Ruhrgebiet mit Fußball zu tun hat, hat was mit Emotionen zu tun. Auch von mir aus, die Schwarz-Gelben haben auch mit Emotionen zu tun, aber die kommentiere ich nicht. Das ist eine andere Geschichte. Ja, aber es ist eben so. Das macht sowohl im Positiven als auch im Negativen, vom Empfinden her, das macht das Ruhrgebiet eben aus. Es gibt keine, gut, dann lassen wir mal, warten wir mal ab. Entweder Hurra oder hau drauf. Das weißt du.
Ja, das wissen wir alle leider, ja.
Ja, klar. Warum in den letzten Jahren gibt es so viel Hau drauf? Nur in den letzten Jahren haben wir leider auch die Augen, alle haben die Augen davor geschlossen. Wir haben nach Fehlerquoten gesucht und nach Fehlerquellen gesucht. Ja, aber leider da nicht die richtigen gefunden. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, nehmen wir die Zeit, dann sind wir jetzt Vizemeister geworden. Tedesco war Trainer und Christian Heidel war Manager.
Ja.
Ob gut oder schlecht, die Arbeit kann ich nicht beurteilen.
Oh, Peter, Entschuldigung, man kann doch die Arbeit von Christian Heidel als die schlechteste Managerleistung in Schalke der letzten 50 Jahre beurteilen, oder?
Aber das Problem bei den guten, schlechten Journalisten, die schlechten lassen nicht ausreden. Die
machen ja, Entschuldigung, aber da schwillt mir der Kamm, wenn irgendjemand sagt, ja, Christian Heidel kann ich nicht beurteilen.
Mir auch. Ja, Christian Heidel nochmal und Tedesco sind beide zusammen Vizemeister. Und da halte ich mich raus mit dem, was da so abgelaufen ist. Ich könnte einige Transfers könnte ich beschreiben. Ist mir fast schlecht geworden. Die haben beide zusammen gemacht. Mit Wunschspielern beider. So vollkommen egal, lasse ich auch noch außen vor, kommentiere ich nicht. Aber wenn ich, und da war ich mit involviert, die Analyse sehe, dieser Saison, als wir Zweiter geworden sind, 50% der Spiele, die wir mit einem Torunterschied gewonnen haben, hätten wir genauso gut verlieren können.
Ja, ja.
So, und da setze ich an. Und da sage ich, das und das müssen wir da und da machen. Und wenn ich dann sehe, auf welche Art und Weise ein Höveres wegkomplementiert wurde nach Italien, auch wenn er eingefordert hat, weil die WM kurz vor der Haustür stand, dass er einen Stammplatz haben wollte, die man ihm aufgrund einer Leistungsproblematik nicht geben wollte. Aber es sind Fehler gemacht worden in der Analyse dieser Saison und daraus resultieren Spieler verpflichtet worden. Da wurde Geld rausgeschmissen und Geld verbrannt. Und genau das war der Anfang des Endes von Schalke.
Absolut, absolut.
Keiner wollte es wissen. Dann kommen dann irgendwelche Hirnis an und erzählen, das lag an Clemens Tönnies. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Die das sagen, die müssen so weit weg vom Fußball und von Schalke 04 sein. Ja, so weit kann man gar nicht entfernt sein.
Aber darf man...
Von außen werden da Dinge reingetragen auf Einzelpersonen. Clemens Tönnies hat mit Sicherheit einen riesen Fehler gemacht. Überhaupt keine Frage. Zu denen, das weiß er auch selber. Aber Clemens Tönnies, mit Clemens Tönnies wären wir nie abgestiegen. Niemals. Weil Clemens Tönnies seine Mitarbeiter, teilweise auch nicht richtig, aber seine Mitarbeiter geschützt hat. Und Clemens Tönnies hat sich nie in das operative Geschäft eingemischt. Natürlich hat er beraten, durch wen auch immer, ist er nicht beliebt, Alfred Draxler, Bild-Zeitung und so weiter, hat er Berater dabei gehabt, Uli Hoeneß und so weiter, die nicht unbedingt auf Jubelarien zurückgreifen konnten in Bezug auf Schalke-Fans. In Bezug auf meiner Person auch nicht. Aber Clemens Tönnies hat für alle Sachen immer seinen Kopf hingehalten. Er hat gerade gestanden dafür. Er hat den Verein Übrigens, ich weiß nicht, wie oft er nicht international mit seiner Mannschaft war. Und kaum weg ging es den Bach runter und jetzt stehen wir da so, und jammern rum. Und einige Leute meinen, das schaffen wir auch ohne. Nee, ohne schaffen wir es nicht. Nicht in unserer Form, nicht in der Vertragsform, in der Form, die wir im Verein haben. Da werden wir nicht mehr dahin kommen, wo wir uns eigentlich immer sehen. Entweder ändert sich da was oder wir werden damit leben müssen, dass Schalke 04 in der Konstellation, in der wir im Augenblick uns befinden, werden wir vielleicht, wenn es gut läuft, mal die zweite Liga wieder verlassen und wieder Bundesligist werden. Aber in die Spitzengruppe, da wir uns alle hindenken, kommen wir auf diese Art und Weise nicht wieder zurück.
Boah, mein Zettel wird immer voller mit Fragen. Es wird immer weniger, aber wir müssen mal kurz einmal Luft holen. Deswegen stelle ich mal eine kurze Frage, weil du es eben einmal erwähnt hast, damit wir mal gucken, ob du dazu was sagst. Du bist ja auch, ne, wenn deutsche Mannschaften im Europapokal spielen, ja, da hält man ja in der Regel für die. Gehörst du auch zu denjenigen wie Tim und ich oder viele Schalker, wenn die Schwach-Gelben morgen Abend spielen, dass du dich dann tendenziell eher freust, wenn die rausfliegen?
Nein.
Nein.
Ich nehme mal ein Beispiel, Borussia Dortmund ist ein gutes Beispiel. Wenn Borussia Dortmund in der Bundesliga spielt, habe ich genau zwei Spiele, bei denen selbst ich für Dortmund halte.
Oh.
Zweimal gegen Leipzig.
Oh, gut.
Stehe ich zu.
Cool.
Den gönnst du gar nichts, oder was?
Nee, cool, der Peter.
Vollkommen egal,
cool.
Aber ich will dann nach meiner Meinung gefragt.
Ja, cool.
International, grundsätzlich für die Bundesliga, halte ich für alle deutschen Mannschaften.
Okay. Selbst für Leipzig. Okay.
Echt?
Okay. Es geht da um den deutschen Fußball.
Ja.
Es geht um die Bundesliga. Es geht auch damit, die Wertigkeit der Bundesliga hat auch damit zu tun, dass Schalke 04 oder nehmen wir jetzt im Augenblick VfL Bochum, Vereine, die meinen Gefühlen entsprechen, damit die mitpartizipieren können. Von daher auch morgen gegen Lille halte ich für Borussia Dortmund.
Okay.
Dann eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Nee, klar.
Für mich persönlich, das ist meine Auffassung.
Ja. Ist ja auch die gängige Meinung halt, ne? Dass man halt dann.
Dann nur mit der andere haben. Gängige ist immer langweilig.
Ja, aber ne, also ich sehe es halt nicht so, aber wie gesagt, das soll halt jeder machen. Ich habe halt auch nie so verstanden, warum man sich jetzt freut, dass Bayern die Champions League gewinnt, noch mehr Geld einnimmt und noch bessere Spieler holt und noch weiter den Rest der Liga halt entwächst. Also da hat Schalke ja nichts von. Kann halt sein, dass irgendein Schlag mich tot, Spieler XY, Sportstudio guckt und sieht, oh okay, die Zecken sind im Finale, jetzt gehe ich mal in die Bundesliga zu Schalke. Aber das ist ja auch ein bisschen weit hergeholt.
Glaube ich nicht, aber wenn Bayern München die Champions League gewinnt, ja, kann durchaus sein, dass dadurch die Bundesliga einen weiteren Platz bekommt. Wenn die Bundesliga einen weiteren Platz bekommt, hat das damit zu tun, dass möglicherweise Schalke 04, Bochum im Augenblick weniger, aber Schalke noch weniger, aber irgendwann war es an meiner Wand, damit partizipieren können und die gesamte Liga mehr Möglichkeiten hat, nach oben zu kommen.
Ja, klar. Auf dieser Metaebene gebe ich dir recht, ja.
Aber ich finde. Ja,
ich denke da als Profi, als andere interessiert mich weniger.
Ja, aber das war das nicht.
Und das ist emotional. Und emotional kann ich nicht für Dortmund halten und emotional kann ich nicht für Leipzig halten.
Aber ich finde, Tim, was du gesagt hast, das ist ja. Oder was Peter jetzt auch sagt, ich finde, so diese Einstellung hatte ich vor 10, 15 Jahren auch, dass man so dachte, naja, dann haben wir mehr Möglichkeiten, auch international zu spielen, weil wir mehr Plätze haben. Aber heutzutage ist es doch so, genau wie Tim gesagt hat, dass diese Ausschüttung an Geldern so riesig ist, dass du weißt, dass die deutsche Mannschaft, die da weit kommt, dass die auf Jahre nicht mehr konkurrenzfähig ist mit deiner eigenen Mannschaft. Und deswegen hat sich das bei mir ein bisschen verändert. Also vor 15 Jahren war ich noch genauso wie du, Peter. Aber mittlerweile bin ich eigentlich eher bei Tim, weil diese Schere so weit auseinander geht durch die Unmassen von Geld, die da ausgeschüttet werden.
Das ist richtig. Dass die Schere auseinander, viel zu weit auseinander geht, ist vollkommen richtig. Aber die wieder einzuengen,
geht nicht.
Das ist leider nicht gegeben. Das geht leider nicht. Und eins ist klar, wir sind nicht im Sozialismus. Wir haben ja während Ecken schon mal gezeigt, dass das nicht funktionabel ist. Der normale gelebte Kommunismus wäre die beste Lebensform, die es gibt. Aber leider nicht durchführbar. So, es geht um Leistung. Gerade in der Bundesliga, im Leistungssport geht es um Leistung. Und da kann ich Argumente finden, wie ich auch immer will. Wenn ich die größte Leistung bringe, habe ich auch das größte Geld zu verdienen. Dass ich natürlich auch eine gewisse Basis brauche, um das irgendwo überhaupt umsetzen zu können, ist auch vollkommen klar. Aber wir dürfen uns als Schalker-Seite mit Sicherheit nicht beschweren. Wenn ich das vergleiche, wie oft wir Champions League gespielt haben im Vergleich mit Bayern München, fast ähnlich. was Bayern München daraus gemacht hat und wir, Riesenunterschiede. Das hat einen Grund.
Ja.
Noch besser, das Beispiel noch einfacher, da tut nicht ganz so weh. Bayern München, dem ist das Geld übrigens nicht geschenkt worden. Wir haben irgendwann mal, war Nummer 2, sind immer noch Nummer 2 in München selber, aber mit 60 München zusammen in der Grünwalder Straße in der Bundesliga gespielt. Nee, nicht in der Bundesliga. Bayern war noch nicht in der Bundesliga, nicht mal aufgestiegen, als 60 im gleichen Stadion spielen bereits deutscher Meister war. Dann sind die weitergegangen. Da sind beide Mannschaften, beide Vereine ins Olympiastadion gegangen. Beide gleichen Voraussetzungen. Was hat Bayern München daraus gemacht und was hat 60 daraus gemacht? Ja. Dann sind sie beide in die Allianz Arena gegangen. Was hat 60 daraus gemacht, hat München daraus gemacht. Ja. Bayern München ist der ganze Scheiß nicht geschenkt worden. Die haben viele, viele, viele richtige Entscheidungen getroffen. Und jetzt unsere Entwicklung. Wir haben viele, viele falsche Entscheidungen getroffen. Und das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall, was da in München passiert ist, ist auch kein Zufall, was bei uns passiert ist. Und die Frage ist, inwiefern wir aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben oder lernen werden.
Und da bleiben wir doch.
Daraus lernen, da haben wir natürlich jetzt im Moment, da gebe ich dir recht, einen riesen Rückstand, diesen Rückstand aufzuholen, nach diesen ganzen Jahren der Misserfolge, ist verdammt schwer, fast nicht möglich. Aber immerhin rein formal, juristisch und Möglichkeiten im finanziellen Bereich immer noch zumindest gegeben. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, ist richtig. Aber die ist noch geringer, wenn ich weiterhin alles falsch mache. Dann laufe ich doch mal in die andere Richtung.
Ja.
Und wenn ich in der dritten Liga gucke, wie viele Vereine, Traditionsvereine in der dritten Liga spielen. Ja, die spielen nicht aus Spaß und die spielen auch nicht da, weil die nur alle Pech haben. Das gibt es nicht. Die spielen deshalb da, weil sie dadurch viele, viele Fehler, die viele, viele Fehlentscheidungen genau in die Situation gebracht wurden. Sie haben die selbst dahin getrieben. Denn die haben immer noch einen Rückhalt. Wenn ich sehe, was bei Rot-Weiß Essen, jetzt auf unseren Bereich bezogen, was da los ist. In der vierten Liga hat MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Oberhausen 27.000 oder 30.000 Zuschauer. Die Menschen sind da im Ruhrgebiet, die hinter ihren Vereinen stehen. Ja, aber wenn die Vereine nur Fehler machen, ja, dann kann ich nicht hingehen und sagen, ja, die anderen, die Großen, die alles richtig gemacht haben, die sind so weit von uns entfernt, weil die Schere auseinandergegangen ist. Richtig. Fakt ist, dass die Schere auseinandergegangen ist, dass das auch nicht alles immer unbedingt gerecht war.
Ja.
Aber wer die meiste Leistung bringt, muss das meiste Geld verdienen. Und jetzt plötzlich einzuklagen bei Fernsehgeldern, ja, wir hätten gerne die gleichen Rechte. Ja, die Rechte hat man. Aber die Ansprüche, die hat man nicht, weil man da einiges eben falsch gemacht hat im letzten Jahr.
Ja, ich würde halt nur noch einmal da kurz reingrätschen bezüglich der Chancengleichheit. So Städte wie München zum Beispiel haben nichtsdestotrotz den Standortvorteil. Also als Spieler lebst du halt gerne in München. Und ja, ne, wir kommen beide aus Gelsenkirchen, leben halt, du lebst halt noch da. Und da kann man ja sagen, was man möchte. Viele Spieler wohnen halt nicht nun mal gerne in Gelsenkirchen. Und das kann man so oder so sehen. Du als Trainer weißt es vielleicht eher halt, ob dann halt wirklich der Stand oder der Wohnort wirklich dann nochmal vielleicht ein bisschen Einfluss auf die Identifikation zum Verein, auf, um den Einsatz etc. halt ausspiegelt. Aber wir hatten ja schon viele Leute, gerade die UEFA-Cup-Sieger, da hatten wir ja einige hier im Knappencast, die dann auch wirklich auch im Mahl teilweise gewohnt haben oder in Herten.
Ja,
genau. Ah, genau.
Herten, Dorsten und so weiter, da gehören sie, aber sie gehören nicht nach Düsseldorf.
Genau, aber dann so die Abstiegszeit und die Heidelzeit, wo dann alle nur noch in Düsseldorf gewohnt haben.
Da haben wir den Punkt.
Meine ich ja.
Genau, da haben wir den Punkt.
Aber da hast du halt diesen Nachteil.
Wir Schalker, wir Bochumer, wir Ruhrpottler. Ja? Wir, die Jungs, die müssen nicht im Stadtzentrum wohnen. Quatsch, muss ich sagen. Aber die müssen im Umfeld des jeweiligen Vereines wohnen.
Ja.
Damit sie auch dieses Umfeld, und damit sie mit Mentalität und Menschen und wie auch immer dieses Umfeldes leben, lernen oder von mir aus ablehnen. Auch okay.
Ja.
Aber sie müssen mit den Menschen leben.
Ja.
Und nur dann, gut, Schalke findet bundesweit statt. Ne, keine Frage, von daher gibt es Streuung. Aber bei mir zum Beispiel, das hat nochmal andere Gründe, Hintergründe, hat kein einziger Spieler mehr als 30 Kilometer von dem Ort, an dem er trainiert, zu wohnen.
Mhm.
Mittlerweile hat das damit zu tun, fahrtechnischer Art. Wenn du morgens zum Training eine Stunde fahren musst, eine Stunde wieder zurückfahren musst, diese zwei Stunden im Auto, um eine Stunde zu trainieren. Das ist psychologische Katastrophe.
Mhm.
Einmal das. Zum anderen, wenn ich mal auf die Fresse kriege oder von mir aus auch, wenn ich gefeiert werde und am nächsten Morgen zum Bäcker gehe, dann will ich vom Bäcker angemacht werden oder gefeiert werden. Ne? Vollkommen einfache Geschichten.
Ja.
Da, wo ich arbeite, da habe ich auch zu wohnen.
Ja.
Und wenn ich dann teilweise Dinge höre, ich liebe Ausländer. Ich liebe Ausländer, wir brauchen über irgendwelche anderen Dinge gar nicht zu reden. Aber wenn ich mir vorstelle, bei Schalke 04 ist die Dienstsprache Englisch. Herzlichen Glückwunsch, wo sind wir da? Wie soll ich da die Mentalität dieses Vereins rüberbringen? Ich hatte das große Glück, das war sehr, sehr einfach, sehr, sehr einfach. Ich musste meinen Jungs ja, nur das Wappen zeigen, S04, und musste nur nach draußen zeigen, aufs Parkstadion oder wo immer. Wisst ihr eigentlich, für welchen Verein ihr spielt? Da sind die durchs Feuer gegangen. Das ist kein blöder Spruch, das ist auch keine Plattitüde, das war so.
Ja.
Heute gucken die Jungs sich an, wie Wappen, wie Verein.
Ja.
Wir sprechen Französisch oder Englisch oder was auch immer, als Ansprache auf Schalke. Wie soll ich da die Mentalität rauskriegen? Nochmal, nichts gegen die Jungs, um Gottes Willen. Ich habe auch in mehreren Vereinen es immer so gehalten, das ist meine Einstellung, die muss ja auch nicht richtig sein, nochmal. Ich habe gesagt, ich habe glücklicherweise die von den Eltern mitbekommen und wie auch immer, dass ich die eine oder andere Fremdsprache spreche. Wir haben Spieler verpflichtet, egal bei welchem Verein, aus Afrika, die sprachen Französisch, dann eben Spanisch, dann Englisch, egal was, Deutsch gab es eben auch ein paar. In der Vorbereitungszeit hat jeder einzelne Spieler einen Lehrer bekommen, einen Sprachlehrer. Und die Sprachlehrer wurden immer unter Anordnung von mir eingesetzt, genauso wie Training. Dieser Sprachunterricht, dem ist Folge zu leisten gewesen. Und ich habe alle Spielersitzungen bis hin Bundesliga-Start. 5 oder 6 Wochen Vorbereitung, da gab es vor jedem Bundesligaspiel ja immer eine Pokalrunde, habe ich alle meine Spielersitzungen und Ansprachen in verschiedenen Sprachen gehabt, damit jeder Spieler genau Bescheid wusste. Habe aber den Jungen immer gesagt, und am ersten Spieltag sprechen wir Deutsch. Wenn ich einen einzigen Spieler in der Kabine erwische, der nicht Deutsch spricht, wenn 2 Franzosen miteinander dastehen, ist ja logisch, dann sprechen sie Französisch. Aber wenn ein dritter Spieler dabei ist, hat die Deutsch zu sprechen. Und wenn es nicht machen, gibt es eine Geldstrafe X. Es ja. war so. Und es hat jeder sich dran gehalten.
Ja, ne?
Das Große, es können verdienen, was sie wollen. Nur Geldstrafen, ob 100 Euro, 1000 Euro oder 10.000 Euro, zahlt keiner gerne. Es hat aber nichts mit Zahlen und mit Strafe zu tun. Hat was mit Einsicht zu tun. Wenn ich hier lebe, habe ich mich hier den Gesetzmäßigkeiten und all den Dingen zu unterwerfen. Oder ich unterschreibe hier gar nicht. Wenn ich morgen nach China komme, habe ich natürlich die Problemschiene im Gespräch. Ist klar. Schwer zu lernen. Aber Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, das kann ich normalerweise rein vom Fußballerisch her jedem klar machen. Innerhalb von 6 Wochen mit Lehrer, dass man sich da artikulieren kann. Rechts, links, geradeaus, geht drauf, guten Tag und wie auch immer kann jeder. Also Punkt. Das ist eine Sache des Verständnisses und es ist eine Sache, sich integrieren zu wollen. Ohne jegliche andere Wertigkeit. So, und das kann ich erwarten. Gerade bei Vereinen, die emotional so sind wie die hier bei uns im Pott.
30 Kilometer maximal weg wohnen und Deutsch sprechen. Aber Sie durften noch rauchen, hoffe ich.
Bitte?
Aber Sie durften noch rauchen, hoffe ich, zu deiner Zeit. Oder war das auch verboten?
Ja, klar, nur nicht im Vereinsgelände.
Das meine ich, das meine ich.
Mit Trikot oder ähnlichem.
Ja, klar.
Nee. Ich habe selbst geraucht.
Ja, alles klar, gut. Gut. Ja, das steht hier halt auch noch auf meiner Liste, weil ich finde dieses Bild von dir so ikonisch mit dieser geilen Fliegerbrille, dieser 80er-Jahre Fliegerbrille. Und halt so ganz gemütlich die Beine überschlagen, da gibt es ein paar Bilder von dir. Dann auch noch mit dieser Schalke-Kappe, ich weiß nicht, welcher Sponsor das war, Reusch oder so, und dann schön die Zigarette auf dem Platz. Wie nimmst du das jetzt so, damit ich das einmal gefragt habe?
Warte kurz, Marco, wir haben nämlich wieder nur noch eine Minute.
Ach so, schade, wo es so spannend wird.
Restart machen. Wir laden dich direkt wieder ein, Peter.
Bitte?
Wir laden dich direkt wieder ein, die 40 Minuten sind schon wieder rum.
Ja, alles klar.
Sofort. Wie kommt das nur? Wie kommt das nur? Wie kommt das nur? Wie kommt das nur? So, dann müssen wir es hier einmal ausmachen.
Viele Leute sagen, Mensch, aber der Schalke, das ist einer, das ist der typische Schalker mit Herz und mit Tränen im Auge.
Die große Schalke-Show für die Ohren.
Ich sehe eine Riesenaufgabe darin, der Mittelsmann zwischen Mannschaft und Fans zu sein. Ich habe in all den Jahren, als ich in Schalke tätig war, immer eins erkannt, dass die Leute, die uns von Spiel zu Spiel begleitet, also in München, Hamburg oder Berlin spielten, dann sah ich oft die gleichen Gesichter. Und dann habe ich einfach eine Aufgabe darin gesehen, hinzugehen und diese Leute zu begrüßen und zu empfangen.
Och, ist das herrlich! Ist das herrlich!